Also Geschichte wiederholt sich nicht eins zu eins. Aber gerade wenn wir hier in Thüringen auf die Geschichte des Landes gucken, in den 20er Jahren und in den 30er Jahren, dann gibt es doch eine ganze Reihe an Entwicklungen in dieser Zeit, die erschreckend an das erinnern, was wir derzeit erleben.
Willkommen zu einer neuen Folge von Thüringen 2024. Was wäre, wenn? Einem Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung mit Haus 1 und dem Verfassungsblock. Ich bin Steffi Groth und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Das hier ist Folge 4. Solltet ihr die anderen noch nicht gehört haben, fangt doch am besten mit Folge 1 an. Was wäre, wenn in Thüringen nach der Wahl im September eine autoritär-populistische Landesregierung übernimmt, deren Absicht der langsame Abbau der demokratischen Institutionen ist? Das ist die Frage, die wir hier stellen. Wir wollen wissen, welche Möglichkeiten hätte so eine Regierung, aber auch, welche Abwehrmechanismen hat der Rechtsstaat in Thüringen eigentlich? Welche Mittel haben Politik und auch die Zivilgesellschaft zur Hand, um gemeinsam die Demokratie vor der Zersetzung durch autoritär-populistische Kräfte zu schützen? Wie in den vorherigen Episoden schauen wir auch heute, welche Folgen so eine autoritär-populistische Machtübernahme haben könnte. Und nachdem wir zuletzt auf Medien- und Bildungspolitik geschaut haben, nehmen wir heute Zivilgesellschaft, Kunst und Kultur in den Blick. Autoritär-populistische Regierung. Damit ist eine Regierung gemeint, die ganz bestimmte Strategien anwendet, um ein autoritäres Regime zu errichten. Sie nutzt dafür vor allem demokratische Mittel und beruft sich auch auf ein populistisches Narrativ. Das heißt, sie behauptet also, dass allein sie den wahren Willen des Volkes repräsentieren würde und sie nutzt auch jede Gelegenheit, die sich ihr bietet, um unliebsame Stimmen auszugrenzen. Es geht also der Zivilgesellschaft an den Kragen und insbesondere jenen Safe Spaces, die kleine zivilgesellschaftliche Träger schaffen für Menschen, die bedroht oder diskriminiert werden. Also jene Menschen, die genau auf diese Schutzräume in ganz besonderem Ausmaß angewiesen sind. Welche Möglichkeiten hätte eine autoritär-populistische Regierung also, um diese Räume, in denen Meinungsfreiheit, Kritik und Vielfalt gelebt werden, einzuschränken? Und wo erleben wir das womöglich schon jetzt, vor den Wahlen? Wie lässt sich dagegen halten? Bei mir ist heute Janos Richter. Hallo Janos.
Hallo Steffi.
Janos, du studierst Rechtswissenschaften in Leipzig und bist wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Thüringen-Projekt des Verfassungsblocks. Was sind deine Themen, also die Themen, mit denen du dich dort besonders befasst?
Ich beschäftige mich dort schwerpunktmäßig mit den Themen Kunst, Kultur, Zivilgesellschaft und Justiz.
Kunst, Kultur und zivilgesellschaftliche Organisationen sind jetzt vielleicht nicht das Erste, was einem irgendwie direkt in den Kopf kommt, wenn man über den Erhalt von Demokratien nachdenkt. Aber welche Rolle spielen die? Was meinst du?
Kunst, Kultur und zivilgesellschaftliche Organisationen, die sind ganz häufig auch eng mit Orten verknüpft, an denen Gesellschaft ganz unmittelbar stattfindet. Und zwar indem an diesen Orten in den Diskurs, in den Konflikt, aber auch eben in Aushandlungsprozesse getreten wird. Und so diese Orte eben zu Orten der öffentlichen Bildung werden. Also man kann anstatt Büchereien denken, wo Wissen für alle zugänglich ist, wo Vorträge stattfinden, wo Workshops stattfinden, die eben nicht nur einem kleinen Kreis zugänglich sind, sondern ganz vielen Menschen. Und an genau solchen Orten kann dann eben auch Meinungsbildung stattfinden. Und Meinungsbildung ist eine ganz wesentliche Voraussetzung für die Demokratie. Und an den Orten kann eben auch Streit stattfinden, geregelter Streit. Und auch dieser Streit ist eine Voraussetzung für Demokratie, damit man dann schlussendlich auch im Erfolgsfall zur Konsensfindung kommen kann, die eben auch an solchen Orten stattfinden kann. Auch autoritär-populistische Akteure haben solche Orte bereits für sich entdeckt. Allerdings nicht als Orte, um tatsächlich in den Austausch zu treten, sondern als Orte, wo sie ihren vermeintlichen Kulturkampf stattfinden lassen, wo sie eine Art Feindbildmarkierung vornehmen, wo sie sagen, wir gegen die anderen, das sind wir, das sind die anderen.
Und vielleicht ganz einfach erstmal erklärt, wie könnte eine autoritär-populistische Regierung auf diese Orte, diese Räume Einfluss nehmen? Wie muss ich mir das vorstellen? Spazieren die da einfach rein oder wie funktioniert das?
Ganz platt gesagt ist das beste Mittel, um Einfluss zu nehmen, tatsächlich das Geld. Das eignet sich besonders gut dafür, weil diese Orte ganz überwiegend auch auf staatliche Finanzierung angewiesen sind. Und in diese Finanzierung kann der Staat eingreifen und sie zum Beispiel drosseln oder ganz streichen. Und damit würden dann diese Orte wegfallen. Ein anderer Weg, wie Einfluss auf Kunst und Kultur insbesondere genommen werden kann, ist, indem in die Besetzung von bestimmten Gremien innerhalb von Stiftungen Einfluss genommen wird, von Stiftungen, die eben in kunst- und kulturrelevanten Bereichen arbeiten.
Über all das werden wir in dieser Folge sprechen. Und was wir jetzt schon mal festhalten, es gibt also nicht den einen Hebel, der umgelegt werden kann, um die Kultur, sagen wir mal, auf Linie einer autoritär-populistischen Regierung zu bringen.
Einen ganz großen Hebel, mit dem sich Förderstrukturen zum Beispiel über Nacht aufbrechen und verändern lassen können, den gibt's nicht so unbedingt. Man muss aber schon betonen, dass die Finanzierung ein ganz erheblicher Hebel ist und auch ein Hebel, der ziemlich schnell umgelegt werden kann und damit auch ziemlich schnell Ergebnisse zeigen kann. Um das plastischer zu machen, können wir mal einen Blick in den Dezember 2023 werfen. Da hat man sich in Thüringen bis kurz vor Weihnachten nicht auf ein neues Haushaltsgesetz einigen können. Und von diesem Haushaltsgesetz ist wiederum die Finanzierung unzähliger zivilgesellschaftlicher Vereine abhängig, aber auch von ganz vielen Kulturinstitutionen. Und diese Institutionen und Vereine, die wussten bis zum 21.12. nicht, ob sie zwei Wochen später im neuen Jahr noch weiterarbeiten können oder ob bei ihnen dann die Lichter ausgehen. Und das ist nicht mal ein Thüringen-spezifisches Problem. Dasselbe Problem hatten wir auf der Bundesebene und auch in anderen Bundesländern.
Okay, und das kann wahrscheinlich jeder sofort nachvollziehen, dass das eine wahnsinnig belastende Situation ist, weil so kann man natürlich nicht planen und nicht arbeiten. Janos, lass uns mal loslegen und tiefer einsteigen. Wir starten diesmal an einem Ort, an dem viele von euch vielleicht sogar schon selbst mal waren oder zumindest davon gehört haben. In der Gedenkstätte Buchenwald.
Die ganze Bandbreite von Hassmails, die uns nahezu täglich erreichen, über beschimpfende Anrufe, Provokationen in Gruppenbetreuungen.
Das ist Jens-Christian Wagner. Er ist Historiker und seit Oktober 2020 Direktor der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora. Und er hat uns berichtet, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Buchenwald sowie auch er regelmäßig Anfeindungen und Einschüchterungsversuche erleben.
Hitlergruß zeigen einzelner Besucherinnen und Besucher, das Absägen von Gedenkbäumen, das Zuschicken von Zeitungsausschnitten mit entwürdigenden Kommentaren, Holocaust-Leugnung, Holocaust-Verharmlosung, im Grunde die ganze Bandbreite von Übergriffen, die man sich nur so vorstellen kann.
Die Gedenkstätte Buchenwald liegt auf dem Ettersberg bei Weimar in Thüringen. Und dort befand sich von 1937 bis 1945 eines der größten Konzentrationslager der Nationalsozialisten in Deutschland.
Das KZ Buchenwald war für die Nationalsozialisten das zentrale Konzentrationslager für Mitteldeutschland mit einem Einzugsbereich vom Ruhrgebiet über Norddeutschland, die gesamte Mitte Deutschlands, Hessen, Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt bis in das damalige Ostdeutschland, also nach Ostpreußen, nach Schlesien. Auch aus Bayern sind viele Häftlinge nach Buchenwald verschleppt worden und dann während des Krieges natürlich aus allen Teilen des besetzten Europas. Buchenwald war nach der Auflösung des KZ Auschwitz Anfang 1945 das größte nationalsozialistische Konzentrationslager am Ende der NS-Herrschaft. Also ein Lager, das die NS-Herrschaft doch ganz maßgeblich mitgeprägt hat.
Buchenwald ist bis heute ein Symbol für die Terrorherrschaft des Nationalsozialismus. Und zugleich bleibt es wegen des Widerstands der Häftlinge besonders in Erinnerung. Denn im Lager waren Antifaschisten aus zahlreichen europäischen Ländern interniert. Heute ist Buchenwald Gedenkstätte, Ausstellung und Ort politischer Bildung. Janos, warst du eigentlich schon mal dort?
Ja, ich bin schon ein paar Mal da gewesen. Das erste Mal, glaube ich, mit 12 Jahren, später dann mit der Schule und dann auch immer wieder mal.
Wie war das für dich? Was ist dir besonders aufgefallen? Wie hat sich das angefühlt dort?
Man kommt auf dieses Gelände und direkt Rechts hinter dem Lagertor sieht man sofort das alte Krematorium, eins der wenigen Gebäude, das noch steht. Und ansonsten hat man so eine sehr weite Fläche. Und die Grundrisse der ehemaligen Baracken, die mittlerweile nicht mehr stehen, die sind mit schwarzer Schlacke gefüllt. Und ja, dieses Gefühl, wenn man auf diese große, weite Fläche tritt und dann hat man rechts direkt das ehemalige Krematorium, das ist schon sehr bedrückend und auch sehr eindrücklich, das Gefühl, das man da bekommt.
Mhm. Jedes Jahr besuchen etwa 500.000 Menschen diese Gedenkstätte. Und wer schon mal dort war, dem wird vielleicht aufgefallen sein, dass man in Buchenwald einfach so reinlaufen und über das Gelände spazieren kann. Das ist bei anderen Gedenkstätten und Konzentrationslagern dieser Art oft nicht so. Da muss man dann an einer gebuchten Führung teilnehmen, um überhaupt auf das Gelände zu kommen. Dazu wieder Jens Christian Wagner.
Ja, das gehört zum Konzept. Ich glaube, es wäre absolut kontraproduktiv, ein ehemaliges Konzentrationslager einzuschließen. Wir wollen die Zugänglichkeit haben. Und das Gelände ist tatsächlich von vielen Seiten her aus zugänglich. Das bringt manchmal auch Probleme mit sich. Stichwort Vandalismus und rechtsextreme Übergriffe. Aber wir wollen das Gelände ganz bewusst nicht umzäunen, sondern Ziel ist es, die historischen Spuren, die es von den nationalsozialistischen Verbrechen noch gibt, die nicht nur Spuren sind, sondern auch Beweismittel nach Möglichkeit langfristig zu erhalten und sie so sichtbar zu machen und zu erläutern, dass Besucherinnen und Besucher sie auch verstehen können, dass sie sie lesen können. Wir leisten historisch-politische Bildung, helfen unseren Besucherinnen und Besuchern, sich kritisch mit der Geschichte des Nationalsozialismus und seiner Folgen auseinanderzusetzen und dann auch entsprechend Rückschlüsse für die Gegenwart zu ziehen. Und das heißt nicht zuletzt auch Lehren aus der Zeit des Nationalsozialismus zu beherzigen, die darin bestehen, dass man die Demokratie, dass man Rechtsstaatlichkeit und unteilbare Menschenrechte schätzt, würdigt und für sie eintritt.
Ich habe es ja eben schon erwähnt, Jens Christian Wagner und seine KollegInnen, die erleben massive Einschüchterungsversuche. Und ich habe mich gefragt, wie gehen die eigentlich damit um?
Indem wir uns nicht einschüchtern lassen, denn es ist das Ziel dieser Leute. Indem wir natürlich wachsam und vorsichtig sind. Wir nehmen das durchaus ernst, auch dass es Bedrohungen gibt. Aber wir werden uns nicht einschüchtern lassen. Und indem wir weiterhin darauf setzen, dass an diesem Ort eine wissenschaftlich basierte, quellengestützte Auseinandersetzung mit der Geschichte geschieht, die auf Reflexion ausgerichtet ist, auf Nachdenken über die Vergangenheit, immer auch mit Gegenwartsbezügen.
Janos, das ist ja etwas, das die MitarbeiterInnen bereits seit Jahren, also auch schon jetzt erleben, diese Angriffe, Einschüchterungsversuche durch Hassmails oder Schmierereien, vielleicht sogar Anrufe. Also auch ohne, dass es in Thüringen eine autoritär-populistische Regierung gibt. Das findet jetzt schon statt. Schlimm genug. Aber was wäre denn sozusagen die nächste Eskalationsstufe, auf die man sich einstellen müsste?
Dafür müssen wir uns vergegenwärtigen, dass Kulturpolitik im Wesentlichen wirklich das Bereitstellen von Fördermitteln ist. Da kann man dann unterscheiden zwischen institutioneller Förderung, wenn man zum Beispiel an Gedenkstätten denkt oder auch an Theater, die gefördert werden. Oder man hat eine projektbezogene Förderung, wenn einfach nur ein einzelnes Projekt finanziert wird. Und von dieser staatlichen Finanzierung, sei sie nun institutionell oder projektbezogen, von der sind Kulturinstitutionen und Projekte abhängig. Und wenn die Finanzierung wegfällt, dann fallen auch die Institutionen weg und die Projekte. Und deswegen sind beide so doll, so stark angreifbar über die Finanzierung. Das ist nicht nur in Thüringen so, das ist in ganz Deutschland so. Wir haben in Deutschland die Situation, dass die öffentliche Hand bei der Kulturförderung eine ganz vorherrschende Stellung hat.
Wir werden hälftig von Bund und Land finanziert. Wenn das Land unseren Etat reduziert und wir werden aus dem Landeshaushalt finanziert, dann wird der Bund zwangsläufig mitziehen müssen, weil der Bund maximal 50% unserer Arbeit finanzieren darf. Und das heißt, wenn das Land um 20% reduziert, müsste der Bund auch um 20% reduzieren.
Das müssen wir, glaube ich, auch mal kurz erklären. Janos, wieso ist die Mittelvergabe der Länder denn an die des Bundes gekoppelt oder umgedreht?
dafür gibt es nicht einen einheitlichen Grund, sondern dafür gibt es ganz viele, ganz unterschiedliche Gründe. Dafür müssen wir uns vergegenwärtigen, dass die öffentliche Kultur- und Kunstförderung in Deutschland von den Prinzipien der Dezentralität und Pluralität geprägt sind. Das heißt, Bund, Länder und die Kommunen, die nehmen jeweils ihre eigene Kompetenz ganz eigenverantwortlich wahr und können eben selbst entscheiden, was sie fördern möchten oder was eben auch nicht. Und der Großteil der Kompetenzen für die Fördermittelvergabe im kulturellen Bereich, der liegt eben bei den Ländern und bei den Kommunen. Und dann spricht man teilweise oft so von der Kulturhoheit der Länder. Aber da muss man aufpassen mit dem Begriff, weil so feststehend ist er nicht. Das wird vielleicht vielen auffallen. Auf Plakaten von Museen zum Beispiel steht unten dann manchmal gefördert von dem Bundesministerium XY. Das heißt, auch der Bund, der kann Kunst und Kultur aktiv fördern. Und das bedeutet im Endeffekt, dass die Kompetenzen für die Förderung auf ganz verschiedene staatliche Akteure verteilt sind. Letztlich kann auch die EU Kunst und Kultur in den Mitgliedstaaten fördern. Und unter den verschiedenen staatlichen Akteuren gibt es dann ganz häufig auch Kooperationen und Verflechtungen bei der Förderung von Kunst und Kultur, damit dann eben nicht nur ein Akteur auf der Förderung sitzen bleibt. Und so ist das zum Beispiel auch bei der Stiftung Gedenkstätten. Die Stiftung selbst, aber auch eben ihre Arbeit, die hat überregionale historische Bedeutung. Und da liegt so eine gemeinsame Finanzierung durch das Land Thüringen, aber eben auch durch den Bund nahe. Bei der Finanzierung der Stiftung Gedenkstätten hat sich dann der Bund und das Land Thüringen darauf geeinigt, dass die Finanzierung auf der einen Seite anteilig sein soll und auf der anderen Seite auch noch gekoppelt sein soll. Das bedeutet, dass ungefähr Land und Bund die Stiftung jeweils zur Hälfte finanzieren. Und wenn die Finanzierung vom Land nicht kommt, dass dann eben der Bund auch nicht mitfinanziert.
Okay, ich frage trotzdem nochmal auch für mein Verständnis nach. Ich hätte jetzt gedacht, dass das eigentlich ein Vorteil ist, wenn das Geld aus verschiedenen Töpfen und von verschiedenen Trägern kommt und nicht nur von einem. Aber dann ist das Problem eben genau, dass die aneinander gekoppelt sind. Verstehe ich das richtig?
Das kann man so sagen, weil man könnte natürlich denken, dass das Ausfallrisiko minimiert wird, wenn man verschiedene Förderpartner hat. Jetzt ist es eben nur so, wenn ein Partner ausfällt, dann fällt die ganze Förderung weg. Das kann, diese pluralen Förderstrukturen, die können ein Sicherheitsfaktor sein, aber eben nicht, wenn die Finanzierungen miteinander gekoppelt sind und voneinander abhängig sind.
Okay. Jens-Christian Wagner sagte ja eben, wenn das Land um 20% reduziert, müsste der Bund auch um 20% reduzieren. Was bedeutet all das denn dann konkret für die Gedenkstätte Buchenwald?
Unser Haushalt ist jetzt bereits auf Kante genäht. Das würde de facto bedeuten, dass wir unsere historisch-politische Bildungsarbeit einstellen müssen, wenn uns der Etat in nennenswerten Umfang gekürzt wird. Und das ist tatsächlich eine Gefahr, die virulent ist, die im Raum steht.
Wenn Jens-Christian Wagner auf die Landtagswahlen im September und mögliche Szenarien, die sich daraus ergeben könnten, schaut, dann klingen bei ihm gerade als Historiker die Alarmglocken.
Also Geschichte wiederholt sich nicht eins zu eins. Aber gerade wenn wir hier in Thüringen auf die Geschichte des Landes gucken, in den 20er Jahren und in den 30er Jahren, dann gibt es doch eine ganze Reihe an Entwicklungen in dieser Zeit, die erschreckend an das erinnern, was wir derzeit erleben. 1924 ist in Thüringen erstmals im damaligen Deutschen Reich in einem Land eine Minderheitsregierung aus bürgerlich-konservativen von den Nationalsozialisten toleriert worden, mit direkten Folgen für die politische Kultur in Thüringen, nämlich dass das Bauhaus aus Weimar vertrieben wurde, dass der sozialdemokratische Landesbankpräsident seinen Hut nehmen musste, weil er Sozialdemokrat und Jude war, dass sozialdemokratische, demokratische, republikanische Staatsanwälte ihren Hut nehmen mussten. Und das führte alles dazu, dass sich in Thüringen rechtsextremes Denken und der Nationalsozialismus, völkisches Denken, schon Mitte der 20er Jahre begannen festzusetzen und kulturelle Hegemonie zu erlangen.
Janos, das Beispiel Buchenwald, das zeigt uns ja irgendwie auch sehr genau, dass es Grund gibt, besorgt und alarmiert zu sein. Gibt es irgendwo einen festgeschriebenen Förderauftrag des Landes für Kultur, also dass das irgendwo festgeschrieben ist und eine autoritär-populistische Regierung das eben nicht einfach so aushebeln, ignorieren oder umgehen kann?
Ja, wir haben in Thüringen den Artikel 30 der Thüringer Verfassung und in diesem Artikel, da haben wir ein Staatsziel niedergelegt und zwar das Staatsziel Kultur. Und man sagt, weil dieses Staatsziel da drinne steht, hat der Staat auch die Verpflichtung, Kunst und Kultur zu fördern. Was aber völlig unklar ist bisher, ist, welcher Mindeststandard für die Förderung dann aus diesem Artikel 30 der Thüringer Verfassung folgt. Mit Mindeststandard meine ich, was die Regierung tun müsste, um dem Staatsziel in dem Artikel 30 gerecht zu werden. Und eine eindeutige Verletzung, so viel lässt sich jetzt sozusagen aus der Theorie her sagen, die liegt erst dann vor, wenn überhaupt gar keine Förderung von Kunst und Kultur mehr erfolgt. Eine autoritär-populistische Regierung, die könnte die Förderung daher einfach wild streichen und nach politischen Vorlieben neu verteilen. Sie könnte dann so ganz neue Förderstrukturen schaffen, die dann anderen Personen zugutekommen und die dann andere Institutionen fördert und andere Zwecke verfolgt. Gerade weil die Kultur- und Kunstszene in Deutschland sich häufig nicht selbst finanzieren kann und auch der Bereich dieser öffentlichen Kulturförderung rechtlich bisher ganz wenig in der Rechtsprechung ausdifferenziert ist, deswegen ist sie besonders anfällig für so ein Vorgehen. Die wesentlichen Förderentscheidungen auf Landesebene, die werden durch den Haushaltsplan getroffen und dieser Haushaltsplan, der muss eben Jahr für Jahr von der Landesregierung erstellt werden und dann vom Parlament beschlossen werden. Eben in diesen Haushaltsplan ließe sich reinschreiben, wer im kommenden Jahr dann gefördert werden soll finanziell.
Und wie ist das mit Förderungen, die bereits bewilligt wurden, zum Beispiel von der Vorgängerregierung? Könnte man die rückwirkend noch streichen?
Nein, das geht nicht. Förderungen, die bereits bewilligt wurden und bei denen dann die Personen, die die Förderung erhalten, auch schon den Zuwendungsbescheid erhalten haben, die können nicht einfach so zurückgenommen werden, außer die Förderung ist rechtswidrig oder die Person, die die Mittel erhält, die zweckentfremdet diese Mittel.
Jetzt haben wir in den vorherigen Folgen schon gesehen, dass diese autoritär-populistischen Strategien, die ihr euch auch angeschaut habt, dass wir die auch in anderen Ländern beobachten können. Wie ist das jetzt hier im Bereich Kunst und Kultur? Haben wir da andere Beispiele aus anderen Ländern, wo wir mal genauer hingucken können, um zu verstehen, wie das funktionieren kann?
Ja, wenn man ins Ausland schaut, dann kann man ganz gut erkennen, dass die Kulturpolitik für autoritär-populistische AkteurInnen eine ganz wichtige Rolle spielt, weil sie nämlich als Legitimationsgrundlage für das eigene Narrativ, die eigene Erzählung dienen kann. Und das wird dann zum Beispiel zur Stärkung der eigenen nationalen Identität eingesetzt, in dem dann Tradition, Geschichte und alte Rollenbilder betont werden. Und die Kulturpolitik wird natürlich auch als Propagandamittel genutzt und das ganz häufig auch immer in Abgrenzung zum Feindbild der sogenannten kosmopolitischen Eliten. Und das können wir ganz gut in Ungarn oder auch in Italien sehen.
Lass mal mit Ungarn anfangen. Was kann man da beobachten?
In Ungarn, da können wir insbesondere zwei Strategien beobachten. Und das ist einmal die Neubesetzung von Ämtern und die Zentralisierung von Institutionen auf der anderen Seite. An den Theatern zum Beispiel, da wurden IntendantInnen ausgetauscht oder auch MuseumsdirektorInnen wurden ausgetauscht und es wurde der Nationale Kulturrat gegründet. Diesem Kulturrat, dem gehören 18 Leiter staatlicher und staatsnaher Kulturinstitutionen an und er soll, das sind jetzt die Worte der ungarischen Regierung, die fachlichen Grundlagen für die einheitliche Regierungsstrategie zur Lenkung der kulturellen Zweige gewährleisten. Im Klartext bedeutet das aber, dass eine Steuerung der Kulturszene von oben ermöglicht werden soll. Und außerdem wurde zum Beispiel das Zentrale Theaterkomitee gegründet. Diesem Komitee müssen alle Theater in Ungarn jetzt ihre Spielpläne vorlegen, damit sie staatliche Zuschüsse bekommen können.
Und du hattest als Beispiel auch Italien erwähnt. Was wird deutlich, wenn wir nach Italien schauen?
Auch in Italien können wir eine ganz ähnliche Strategie beobachten. Da betreibt Meloni gemeinsam mit ihrem Kulturminister eine ganz intensive Personalpolitik. Also das heißt, sie besetzen Posten neu, indem sie zum Beispiel bisherigen InhaberInnen dieser Posten so attraktive Alternativangebote machen, dass sie die halt gar nicht ablehnen können. Oder das Personal, das wird ganz einfach schlicht entlassen. Das ist zum Beispiel Anfang 2024 so passiert. Da wurden für die 7 wichtigsten italienischen Museen neue DirektorInnen ernannt. Und die Alten, die wurden entlassen. Und deren Entlassung, die wurde damit gerechtfertigt, dass ein neues Auswahlverfahren etabliert wurde. Und dieses neue Auswahlverfahren, das hat zum Beispiel vorgesehen, dass die KandidatInnen für die DirektorInnenposten mindestens auf dem Level B2 Italienisch sprechen können müssen. Und vorherigen Direktoren, die kamen alle nicht aus Italien.
Okay, Italien ist ein Nationalstaat. Wir schauen mit Thüringen aber auf ein deutsches Bundesland. Wie schätzt ihr das ein? Ist das ein realistisches Szenario, so eine Personalpolitik im Kulturbereich?
Das ist auch für Thüringen ein denkbares Szenario, aber man muss ganz klar sagen, es lässt sich nicht eins zu eins von Ungarn oder von Italien aus auf Thüringen übertragen. Es gibt aber auch Bereiche in Thüringen, das muss man ganz klar sagen, da würde sich so eine Personalpolitik lohnen und da ist die auch möglich. Und da möchte ich kurz von der Kulturstiftung Thüringen erzählen. Die Kulturstiftung Thüringen, die vergibt Gelder in Form von Stipendien und Projektförderungen für zeitgenössische Kunst und Kultur. Und über die Vergabe dieser Stipendien oder über die Vergabe dieses Geldes, darüber entscheidet die Stiftung und deren verschiedenen Gremien. Und das Hauptgremium, das die meiste Entscheidungsmacht hat, das ist der Stiftungsrat. Ohnehin sitzen zwei Personen aus der Landesregierung in diesem Stiftungsrat. Und dann auch noch drei Personen aus der Zivilgesellschaft. Und über diese drei Personen aus der Zivilgesellschaft, da kann die Landesregierung bestimmen. Das heißt, eine autoritär-populistische Landesregierung könnte im Stiftungsrat relativ schnell 5 der 8 Sitze erhalten und dann über alle Entscheidungen bestimmen.
Okay, eindrückliches Beispiel in Sachen Personalpolitik. Und jetzt ist es ja aber auch so, dass Kommunen auch Geld zu verteilen haben, also regelmäßig Fördermittel für Kunst und Kultur, die sie aus ihrem Haushalt nehmen können. Wäre denn auch das ein möglicher Hebel für eine autoritär-populistische Regierung, um da anzusetzen bei den Kommunen?
Auch das ist ein denkbares Szenario in Thüringen. Du hast es ja gerade schon gesagt, auch die Kommunen, die haben Fördertöpfe und über die Vergabe von diesen Mitteln aus den Fördertöpfen, darüber entscheidet entweder der Stadtrat oder der Gemeinderat. Aber das muss man ganz klar sagen, ohne eine Mehrheit von autoritär-populistischen AkteurInnen geht da nichts, weil da auch mit einer Mehrheit entschieden werden muss. Und wenn da eine Mehrheit vorhanden ist, dann haben wir die ähnliche Situation, wie wir sie auch auf der Landesebene hätten. Dann können die Gelder relativ frei vergeben oder eben nicht vergeben werden.
Wir haben sogar auf Bundesebene schon erlebt, wie der Kulturbetrieb hinterfragt oder angekratzt werden kann. Ich denke da jetzt ganz konkret an den Fall der Regisseurin Julia von Heinz, deren Film Und morgen die ganze Welt ja sogar für den Oscar nominiert war.
Genau, und daraufhin hat dann die AfD mit einer kleinen Anfrage nachgefragt und hat ganz konkret gefragt, warum gerade dieser Film nach Hollywood geschickt werde und warum ein solches, und jetzt zitiere ich, politisch tendenziöses Filmprojekt überhaupt nationale Fördermittel erhielt und ob die Regierung solche Entscheidungen künftig einer strengeren Überprüfung unterziehen wolle.
Was diese Beispiele zeigen, das ist ja, dass autoritär-populistische Kräfte durchaus Kunst und Kultur im Blick haben und versuchen, über diese Einfluss zu nehmen. Dass sich Stimmungen verändert haben und wie sich das ganz konkret auf den Kulturbetrieb auswirkt, das zeigt auch das Beispiel vom Theater in Altenburg ziemlich eindrücklich. Dort war nämlich noch vor 10 Jahren ein bemerkenswert internationales Schauspielensemble engagiert. Bemerkenswert auf jeden Fall für ein kleineres Theater wie dieses. Doch mit den Jahren, da hat sich die Stimmung in der Stadt, also in Altenburg, verändert. Janos, was war da los in Altenburg?
Altenburg ist eine kleine Residenzstadt ganz im Osten von Thüringen und Altenburg hat auch ein kleines Theater. Und 2012 hat an dem Theater Bernhard Stengele als Schauspieldirektor angefangen und er hat auch ein ziemlich internationales Ensemble aufgestellt oder mitgebracht an das Theater in Altenburg. Und als dann im Zuge der sogenannten Flüchtlingskrise 2015 viele Geflüchtete nach Deutschland gekommen sind, sind auch sehr viele von ihnen nach Altenburg gekommen. Und daraufhin hat sich dann im Herbst 2015 in Altenburg das Bürgerforum Altenburger Land gegründet. Und dieses Bürgerforum, das hat dann Demonstrationen und Veranstaltungen gemacht, auf denen dann gegen Geflüchtete gehetzt wurde. Und in demselben Herbst fand in Altenburg dann eine Demonstration des rechtsextremen Tügida-Bündnisses mit mehr als 2000 TeilnehmerInnen statt.
Ja, und 2014, da war es noch so, dass am Theater in Altenburg 6 Wochen lang Schauspieler aus Ouagadougou, das ist die Hauptstadt von Burkina Faso, geprobt haben. Und als das Projekt dann ein Jahr später, also 2015, fortgesetzt werden sollte, dann ging das wohl kaum noch. So eine Schauspielerin musste zu jeder Probe abgeholt werden, weil sie Angst hatte, allein ihre Wohnung zu verlassen. 2017 dann machte Altenburg erneut Schlagzeilen und keine schönen. Denn der Schauspieler Tene Uelgo, ein junger schwarzer Schauspieler aus Burkina Faso, der seit 2013 schon Ensemblemitglied war in diesem Theater, der spielte damals die Titelrolle im Hauptmann von Köpenick. Die Theaterkritiker, die zeigten sich begeistert. Tineo Elgo, der Berliner, hat sich durch den Text, gewinnt mit seinem Charme und seiner physischen Präsenz auf der Bühne sofort die Sympathie der Zuschauer, so hieß es in den Kritiken. Er selbst aber wurde daraufhin Ziel von offenem Rassismus, auch von Pöbeleien und Rempeleien auf der Straße. Und er hat in einem Interview mit dem Deutschlandfunk gesagt, das Theater sei für ihn der einzige angstfreie Raum in der Stadt. Und deswegen werde er Altenburg zum Ende der Spielzeit auch vorzeitig verlassen, weil er eben diesen angstfreien Raum in Altenburg so nicht mehr erlebt hat und leben konnte. Und mit ihm sind auch drei andere ausländische Schauspieler frühzeitig aus dem Ensemble ausgeschieden und gegangen. Dieses Beispiel zeigt erneut, selbst ohne Beteiligung einer autoritären Partei an einer Regierung hat der sogenannte Kulturkampf von rechts ja längst begonnen und der bleibt auch nicht ohne Folgen und Wirkungen für Betroffene.
Und wenn eine autoritär-populistische Partei in der Regierung ist, dann kann sie sich die öffentliche Kunst- und Kulturförderung dafür eben sehr einfach zunutze machen.
In Thüringen, aber ich glaube auch in vielen anderen Bundesländern haben wir natürlich die Situation, dass wir seit vielen Jahren eine extrem rechte Szene haben, die natürlich immer im Wandel ist mit bestimmten Kontinuitäten. Aber wir haben ganz viele Erscheinungsformen hier von Rechtsextremismus.
Das ist Felix Steiner. Er ist der Sprecher von MOBIT. Das ist ein Verein, der mobile Beratung in Thüringen anbietet. Und MOBIT setzt sich ein für demokratische Kultur gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus.
Es gibt Rechtsrockkonzerte, es gibt klassische Neonazi-Szene, es gibt Kameradschaftsszene, es gibt Kampfsport und nicht zuletzt, wenn man dann auf die Ebene natürlich der Wahlen blickt oder des Parlaments, haben wir die AfD und das ist insgesamt eine sehr große Herausforderung, eine sehr große Präsenz auch hier im Bundesland und es gibt natürlich auch viele Menschen, die sich dagegen engagieren wollen oder eben auch betroffen sind, weil sie irgendwie zu Gruppen gehören, die von extrem rechten Akteuren ausgegrenzt oder auch bedroht werden und deswegen haben wir durch diese hohe Präsenz der Extremrechten hier auch relativ viel Arbeit.
MOBIT berät und unterstützt alle, die sich in Thüringen gegen Rechtsextremismus, Rassismus, Verschwörungsideologien und Antisemitismus und für demokratische Werte engagieren wollen. Ihre Beratung orientiert sich an den Akteurinnen und Akteuren und auch an den Gegebenheiten vor Ort.
Um vielleicht zwei Beispiele zu nennen, die das Ganze zeigen, ist zum Beispiel eins, dass wir in den alten Bündnissen in Thüringen drin sitzen. Das heißt also, wenn wir über Kampfsport reden, zum Beispiel das Bündnis Eisenach, mit alt meine ich also Bündnisse, die schon seit 20 Jahren existieren, weil sie natürlich das Problem vor Ort haben. Und dann schaut man gemeinsam in so einer Bündnisstruktur, was ist dieses Jahr auf dem Tableau, was sind für extrem rechte Veranstaltungen, was wollen wir machen, wo ist Aufklärung, wo gibt's Gegenprotest? Und dann schauen wir uns an, wie wir uns organisieren und was wir für eine sinnvolle, gemeinsam sozusagen für eine sinnvolle Gegenaktivität organisieren können. Und wenn du ins eher kleinere gehst, also weg von Organisationsberatung, hast du beispielsweise Familien, nehmen wir rund um die Corona-Pandemie, waren zum Beispiel Leute bei uns, wo die Ex-Partner, Ehepartner oder der Onkel in Richtung Verschwörungstheorien abgedriftet sind und wo sich dann die Frage stellt, was können wir jetzt eigentlich tun, wenn wir uns hier engagieren wollen? Gibt es da irgendwie einen Weg, wie man die Leute rausholt? Das sind so Geschichten oder auch ein klassischer Beratungsfall ist, im Klassenchat postet jemand Nazi-Zeug oder es gibt Probleme mit extrem rechten Gruppen an Schulen und dann machen wir die Lehrerinnen und Lehrer fit, wie man damit umgeht.
Auch bei MOBIT kriegen die MitarbeiterInnen schon seit Jahren sehr genau zu spüren, welche Richtung autoritär-populistische Kräfte einschlagen wollen, welche Folgen das für ihre zivilgesellschaftliche Arbeit hätte oder besser gesagt längst hat.
Also es wird immer wieder versucht, seitens der AfD uns anzugreifen quasi. Das wird versucht durch Filmbeiträge oder sagen wir mal Postings in den sozialen Medien, wo man versucht, uns als linksextrem zu diskreditieren, um uns sozusagen aus dem demokratischen Spektrum rauszurechnen. Und ganz konkret, es gibt einen AfD-Landtagsabgeordneten, der auch Polizist war, der hat Mitarbeiterin von uns und einer Partnerorganisation als Unschuldige verfolgt, ist da zweimal verurteilt worden und da steht jetzt die Revisionsverhandlung an, also wo du ganz konkret Sachen hast, wo wir ja, das kann man nicht anders formulieren, wo versucht wurde, uns ganz direkt anzugreifen.
Ja, da darf man sich absolut nichts vormachen. Auch die Zivilgesellschaft in Thüringen, die wird zu ganz großen Teilen über den Haushalt von verschiedenen Ministerien und auch durch das Demokratieförderprogramm Denkbund finanziert. Das ist ein Förderprogramm, bei dem die AfD auch schon gesagt hat, sobald sie an der Macht sein sollte, würde sie den abschaffen. Das steht bei der AfD im Fünf-Punkte-Plan. Es gibt aber nicht nur Landesprogramme, die die Demokratie und Zivilgesellschaft in Thüringen fördern sollen, sondern es gibt auch Programme, die auf kommunaler Ebene stattfinden. Und auch da gibt es die Möglichkeit für autoritär-populistische AkteurInnen, diese zivilgesellschaftlichen Förderprogramme zu attackieren und vielleicht sogar lahmzulegen.
Du hattest eben das Demokratieförderprogramm Denkbund erwähnt. Was hat es damit auf sich?
Denkbund ist ein Landesförderprogramm, das vom Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport finanziert wird. Und das Programm, das unterstützt Einrichtungen und Projekte, die sich für eine Stärkung der demokratischen politischen Kultur in Thüringen einsetzen, zum Beispiel auch MOBIT.
Ich glaube, das Wichtigste wäre für die Förderstrukturen, dass sie auf eine verlässliche Basis gestellt werden, die sozusagen dauerhaft ist. Ja, du musst jedes Jahr beantragen, du weißt nicht, wenn sich irgendwas ändert, wie geht's weiter? Hast du da mehr Geld, weniger Geld? Musst du den Laden dicht machen? Und das ist natürlich auf Dauer keine Situation, die besonders viel Stabilität schafft. Ja, also es geht darum, Förderstrukturen auf stabile Standbeine zu bringen, die egal wie die politische Lage ist, sozusagen da sind, um Menschen zu unterstützen, die sich für Demokratie engagieren wollen.
Ja, und solange das nicht der Fall ist, bleiben Vereine wie MOBIT Angriffsfläche für eine autoritär-populistische Regierung, deren Ziel es immer sein wird, die Handlungsspielräume der Zivilgesellschaft einzuschränken.
Die dauerhaften Strukturen, die Felix Steiner da anspricht, das ist ja eben das, was das Demokratiefördergesetz auf Bundesebene zumindest in Teilen leisten würde. Weil da haben wir nämlich gerade die Situation, dass das Förderprogramm Demokratie Leben über den Haushalt von dem Bundesfamilienministerium finanziert wird. Und das ist zwar eine ganz langjährige Praxis, das ist aber nirgendwo gesetzlich niedergeschrieben. Und jetzt möchte man sozusagen diese Förderpraxis in ein Parlamentsgesetz übersetzen und damit gesetzlich verankern, dass die politische Bildung und Engagement für die Demokratie zu den Aufgaben des Bundes gehört. Und es soll eben auch geregelt werden, wer zu diesem Zweck gefördert werden kann. Das würde immer noch über die Haushalte der einzelnen Bundesministerien laufen, aber man hätte einen gesetzlichen Anknüpfungspunkt dafür.
Das sind ganz bekannte Strategien von autoritären Regierungen, weil eine autoritäre Regierung arbeitet per se gegen die Zivilgesellschaft, die will von oben nach unten regieren. Die braucht eine politisch aktive Zivilgesellschaft nicht. Und deswegen gehört es zu dem Instrumentekasten, dass man als erstes versucht, da die Handlungsspielräume extrem zu verknappen und die ausbluten zu lassen.
Ja, und das sagt Vivien Kube. Sie ist Rechtsanwältin und bei Frag den Staat im Legal Team. Frag den Staat ist eine zivilgesellschaftliche Organisation, die sich für Transparenz einsetzt und auch für gleichberechtigten Zugang zu Wissen und Themen der transparenten Politik und Verwaltung. Vivien Kubes Kernthema ist im Grunde Informationsfreiheit. Und sie kommt als Rechtsanwältin ins Spiel, wenn zivilgesellschaftliche Vereine in ihrer Gemeinnützigkeit angezweifelt werden.
Man hat jetzt in den letzten Jahren ganz gut gesehen, dass insbesondere die AfD sich da viele Wege gesucht hat, um zivilgesellschaftliche Organisationen zu bedrohen oder zum Schweigen zu bringen, mundtot zu machen. Das ist zum einen über das Gemeinnützigkeitsrecht. Und das funktioniert so, also muss ich leider ein bisschen ausholen. Das Gemeinnützigkeitsrecht ist an vielen Stellen, gibt es da solche Graubereiche. Es gibt einen Katalog von gemeinnützigen Zwecken. Da ist dann sowas drin wie Umweltschutz, Tierschutz, auch Sport. Und was aber unklar ist oder worüber so ein bisschen gestritten wird, ist, wie viel politisches Engagement ist eigentlich zulässig. Also darf ein Fußballverein sich gegen Rechtsextremismus engagieren, da regelmäßig zu einer Demo aufrufen, ist das noch von diesem Zweckekatalog und vom Gemeinnützigkeitsrecht gedeckt. Und es gab in der Vergangenheit auch schon einige Fälle, in denen wurde die Gemeinnützigkeit aberkannt oder zumindest haben Finanzämter kritisch nachgefragt, wenn sich lokale Initiativen da deutlich gegen Rechtsextremismus positioniert haben. Und diesen Graubereich hat eigentlich die AfD für sich entdeckt und screent eigentlich regelrecht, muss man sagen, zivilgesellschaftliche Organisationen. Wie äußern die sich im Internet? Was posten die? Und wenn die dort Stellungnahmen finden, die irgendwie kritisch sind, dann wird entweder öffentlich dazu aufgerufen, dass dort die Finanzämter doch mal genauer hinschauen sollten, oder diese Vereine werden bei ihren zuständigen Finanzbehörden in Anführungszeichen angezeigt und es wird darauf aufmerksam gemacht, dass dort mal besser geprüft werden soll.
Janos, kannst du uns noch mal kurz erklären, wieso diese Gemeinnützigkeit für viele zivilgesellschaftliche Vereine so, so wichtig ist?
Ja, gerne. Zivilgesellschaftliche Vereine, die können den Status der Gemeinnützigkeit beantragen, wenn sie aus gemeinwohlbezogenen Motiven tätig sind. Das heißt konkret, wenn sie einen Beitrag zur Verwirklichung des Gemeinwohls beitragen. Und weil der Staat sowas fördern möchte, gehen mit diesem Gemeinnützigkeitsstatus dann steuerliche Vergünstigungen einher, zum Beispiel die Befreiung von der Gewerbesteuer. Und für zivilgesellschaftliche Vereine bedeuten diese steuerlichen Vorteile eine ziemlich erhebliche finanzielle Entlastung. Und ein weiterer Vorteil ist, dass sie Spendenbescheinigungen ausstellen dürfen. Und dann können Spenderinnen auf der anderen Seite die Spende steuerlich absetzen. Und das macht es eben für sie attraktiver, an gemeinnützige Vereine zu spenden.
Ja, und das Perfide ist, dass selbst wenn die Gemeinnützigkeit am Ende nicht aberkannt werden sollte, diese Strategie autoritär-populistischer Kräfte trotzdem selten ohne Erfolge bleibt. Es trifft viele Vereine schwer, weil sie das enorm viel Zeit und Energie kostet.
Das hat dazu geführt, dass viele Organisationen davor Angst haben, weil wenn erstmal so ein Prozess ins Rollen gekommen ist, dann geht das natürlich mit viel Arbeit einher, viel finanzieller Aufwand. Man muss vielleicht Rechtsanwältin mit ins Boot holen und so weiter. Man muss mit den Finanzbehörden kommunizieren. Also da werden gerade bei ehrenamtlichen Vereinen natürlich viele Ressourcen erstmal über längere Zeit gefressen. Und das hat sich zu einer Art Strategie, muss man sagen, entwickelt, diese NGOs so zu blockieren und auch weit über den Einzelfall hinaus so ein bisschen Angst und Schrecken zu verbreiten. Weil sie machen das ja nicht nur im stillen Kämmerlein, dass sie da einen Verein beim Finanzamt anzeigen, sondern es wird dann eben oft bei X oder bei YouTube oder wie auch immer noch begleitet mit eigentlich so Öffentlichkeitskampagnen, so damit ja auch alle mitkriegen, unserer Meinung nach ist das nicht gemeinnützig und wir haben euch auf dem Schirm, wir schauen genau, was ihr macht und eventuell hängt eure finanzielle Existenz davon ab. Und das ist natürlich ein ganz erfolgreiches Drohmittel für viele kleine Vereine, die eben tatsächlich auf diese Gemeinnützigkeit angewiesen sind.
Das ist also eine Strategie, die auch andere abschreckt und vielleicht sogar dafür sorgt, dass andere sich gar nicht mehr engagieren. Vivien Kube hat uns nochmal in einem konkreten Beispiel klargemacht, was das eigentlich für die Menschen, die sich zivilgesellschaftlich in solchen Vereinen engagieren und die von dieser Strategie getroffen werden, bedeuten kann.
Ein sehr gutes Beispiel ist da Fulda stellt sich quer aus Hessen. Das ist ein gemeinnütziger Verein mit circa 150 Mitgliedern, der sich seit fast 10 Jahren dort in Hessen einsetzt gegen rechte Gewalt, gegen Rechtsextremismus. Und dieser Verein, den hatte die AfD vor Ort da sehr auf dem Kieker. Es ging zahlreiche Anzeigen wohl ein beim Finanzamt. Und dieser Verein war eigentlich über Jahre dadurch lahmgelegt, hat auch sehr viel Geld dafür zahlen müssen, hat zum Glück eine große Solidarität erfahren und durch Spenden es geschafft, diese finanziellen Ressourcen aufzubringen, aber konnte der eigentlichen Arbeit dort vor Ort, die sie sonst gemacht haben, kaum noch nachgehen. Und das hat dort auch den Menschen, die sich engagiert haben in diesem Verein, schwer zugesetzt und das hat die ganz schön ausgelaugt.
Wie groß ist eigentlich das Problem? Also sprechen wir hier von Einzelfällen, eine Strategie, die also vereinzelt eher kleinere lokale Vereine trifft?
Es gibt aber auch viele große Vereine, also von denen hat man vielleicht schon eher in der Presse gehört. Also Greenpeace wurde da schon bedroht, in Anführungszeichen, der Bayerische Flüchtlingsrat, die Vereinigung der Verfolgten des Nazi-Regimes, VVN-BDA, in Sachsen-Anhalt der Verein Miteinander. Also das ist ein ganz akutes, drängendes Problem und die Bundesregierung muss jetzt tätig werden, solange sie noch kann und diese Räume des zivilgesellschaftlichen Zusammenhalts rechtlich absichern.
Okay, der Bund muss tätig werden, sagt Vivien Kube. Janos, warum jetzt der Bund und nicht das Land?
Ich hatte ja gerade schon gesagt, dass das Gemeinnützigkeitsrecht sich eben so äußert, dass es mit steuerrechtlichen Vergünstigungen für die zivilgesellschaftlichen Vereine einhergeht. Das bedeutet, das Gemeinnützigkeitsrecht, das spielt sich überwiegend im Steuerrecht ab. Und die Kompetenz wiederum im Steuerrecht, die ist zwischen Bund und Land verteilt. Und der Bereich, der für die Gemeinnützigkeit relevant ist, für den ist eben der Bund zuständig. Und deswegen müsste da der Bund jetzt tätig werden.
Man könnte langfristig auch darüber nachdenken, das irgendwie anders zu regeln, weil es ist ja eben im Kern nicht Steuerrecht, sondern es geht hier um Kernelemente unserer Demokratie. Aber jetzt ganz kurzfristig sollte man im Steuerrecht, also im Gemeinnützigkeitsrecht, festschreiben, dass sich Vereine eben politisch engagieren dürfen, dass das gewollt ist, dass Engagement gegen Rechtsextremismus in unseren Augen ein förderwürdiger Zweck ist. Das ist Engagement für die Demokratie. Das wollen wir. Das wird dauernd betont. Zu Beginn des Jahres sind auch viele Politiker auf die Straße gegangen und haben an die Zivilgesellschaft appelliert, gesagt, das sollen sich alle engagieren. Dann müssen aber eben auch die gesetzlichen Grundlagen geschaffen werden, die zurzeit noch nicht da sind.
Ich finde, Vivian Kube macht hier nochmal einen ganz wichtigen Punkt. Es geht um ein Kernelement der Demokratie, das geschützt werden müsste. Janos, solange das aber nicht der Fall ist, was hat denn eure Analyse ergeben? Wie muss die Demokratie hier geschützt werden? Welche Optionen gibt es?
Das hatte ja Felix Steiner von Momit gerade schon angesprochen. Die finanzielle Förderung, die müsste eben viel längerfristiger ausgerichtet werden, nicht von Jahr zu Jahr. Außerdem könnte man Gesetzesänderungen andenken, die eine unabhängigere Besetzung von Stiftungsgremien vorsehen und so eine Art Sicherheitsmechanismus haben. Da können wir auch ein Beispiel aus Thüringen nehmen. Anfang dieses Jahres wurde zum Beispiel das Gesetz für die Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora geändert. Da wurde ein Absatz eingefügt, der vorsieht, dass nur solche Personen Mitglied des Stiftungsrates werden können, die für die freiheitlich-demokratische Grundordnung und die Unteilbarkeit der Menschenrechte aktiv eintreten. Das wird wahrscheinlich ein Papiertiger bleiben, macht aber eben deutlich, dass sich in Thüringen an einigen Stellen bereits jetzt auf den Worst Case vorbereitet wird. Und längerfristig müssten Förderstrukturen eben aufgebaut werden, die eine höhere Distanz auch vom Staat haben als bisher und mit eigenen Anträgen arbeiten können, sprich nicht mehr auf staatliche Zuwendungen angewiesen sind.
Es ist total wichtig, dass da jetzt auf gesetzlicher Ebene Rechtssicherheit geschaffen wird, aber ich glaube, solange das nicht der Fall ist, ja, darf man sich auch nicht vorschnell mundtot machen lassen. Und damit man keine Angst haben muss, ist das Wichtigste, sich zu solidarisieren und Netzwerke zu bilden, weil in den Fällen, in denen es gute Netzwerke gab, wie zum Beispiel VVN, BDA, denen in Bayern die Gemeinnützigkeit aberkannt wurde, da wurde eine große Solidaritätswelle auch danach losgetreten. Es gab ganz viele Spendengelder und einen großen öffentlichen Aufschrei, wie es eben sein kann, dass so ein antifaschistischer Bund die Gemeinnützigkeit verliert. So kann man es dann eben doch schaffen, dass man in der Öffentlichkeit bleibt und auf diese Probleme aufmerksam macht.
Wir schauen ja hier explizit auf Thüringen, aber Vivian Kube hat deutlich gesagt, dass es ein deutschlandweites Problem ist.
Ich habe damit Vereinen aus allen Ecken Deutschlands zu tun. Ich glaube halt, dass es in Thüringen besonders relevant ist, weil dort eben an vielen Orten einfach nur noch Zivilgesellschaft und auch nur noch zum Teil ganz isolierte Vereine, die sowieso schon unter prekären Bedingungen zurechtkommen müssen, betroffen sind. Und da ist es wirklich eine Frage des Überlebens für ganz, ganz viele Vereine. Und die wird sich im nächsten Jahr entscheiden.
Was wir also heute mitnehmen, ist, dass es diesen einen Hebel, mit dem sich Förderstrukturen für Kultur und Zivilgesellschaft über Nacht verändern lassen, nicht gibt. Die Finanzierung ist aber durchaus ein Mechanismus, mit dem eine autoritär-populistische Regierung großen Einfluss nehmen kann.
Die Kulturpolitik, die könnte von einer autoritär-populistischen Regierung auch dazu genutzt werden, ihre eigene Erzählung und ihren eigenen Machtanspruch zu legitimieren und Brücken zu schlagen zwischen Rechtspopulismus und Neonazismus.
Und neben der Finanzierung kann eine autoritär-populistische Regierung über Einschüchterungsversuche agieren und ein zentraler Hebel ist dabei auch das Gemeinnützigkeitsrecht, das definitiv nachgebessert werden müsste, um politisches Engagement langfristig sicherzustellen.
Genauso wichtig ist es aber, den Einschüchterungsversuchen von autoritären Populistinnen ganz entschieden entgegenzutreten, sich zu solidarisieren und gemeinsam eine Gegenerzählung zu entwerfen.
Janos, ich danke dir sehr, dass du heute da warst.
Gerne.
In der nächsten Folge schauen wir darauf, wie autoritäre Kräfte versuchen könnten, Polizei und Staatsgewalt mit eigenen Leuten zu besetzen und welche Gefahr das für Demokratie und Gegner und Gegnerinnen von autoritär-populistischen Kräften birgt. Wir freuen uns, wenn ihr dann wieder dabei seid und auch, wenn ihr anderen von diesem Podcast erzählt. Teilt die Folge mit euren Freunden, mit euren Bekannten und KollegInnen, teilt sie in den sozialen Medien und stellt sie auch gerne in den Familienchat. Und wenn euch gefällt, was wir hier machen, dann gebt uns doch eine Bewertung, wo immer ihr könnt. Das hilft anderen nämlich dabei, den Podcast überhaupt zu finden. Thüringen 2024, was wäre wenn, ist eine Haus-1-Produktion für die Bundeszentrale für politische Bildung, die ohne die Arbeit von mehr als einem Dutzend Menschen nicht möglich wäre. Redaktion für diese Folge hatten Steffi Groth, Janos Richter, Friedrich Zillesen, Katrin Rönicke, Cornelius Strobel und Jana Kergel. Unsere Reporterin in Thüringen ist Esther Stefan. Schnitt, Musik und Sounddesign kommen von Joscha Grunewald. Die Grafik hat Lars P. Krause designt. Am Mikrofon war Steffi Groth. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Folgen stehen unter der Creative Commons Lizenz und dürfen unter Nennung der Herausgeberin zu nicht kommerziellen Zwecken weiterverbreitet werden.